Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Es wird noch ein wenig dauern, bis die Bundesregierung die Klimastrategie offiziell und in allen Einzelheiten vorlegen wird, die in Nachtarbeit erarbeitet wurde. In einer Stunde soll die Öffentlichkeit informiert werden. Wir wollen die Zeit bis dahin nutzen, um mal generell zu schauen, welche Branche, welche Firma in Deutschland profitiert eigentlich von Maßnahmen zum Klimaschutz und wer nicht. Außerdem im Programm die Bilanz der Autoindustrie zur IAA, der Internationalen Automobilausstellung. Und wie stets am Freitag in dieser Sendung haben wir ein Firmenporträt im Programm und da starten wir heute eine neue vierteilige Serie rund um das Thema Wald und stellen Firmen oder Menschen vor, die vom Wald leben. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Kommen wir zunächst aber zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Ulrich Bartz in unserem Börsenstudio. Und Herr Bartz, der heutige Tag ist an der Börse ja ein durchaus besonderer Tag. Wir haben nämlich den dritten Freitag im dritten Monat. Was tut sich an diesem Tag?
Ja, das ist der sogenannte Hexensabbat angesagt. Das ist kein offizielles Datum hier, aber so nennt das jeder, weil die Kurse dann nämlich tanzen können wie von Hexerei getrieben. Dahinter stecken Verfalldaten an den Terminbörsen, also Auslaufen, Verfall von Futures oder Optionen auf die Indizes hier oder auf einzelne Aktien. Heute schlägt das nicht so durch, wie es sonst schon gerne mal tut. Der DAX ist mit 12.456 Punkten im Moment um gerade mal einen Punkt im Minus.
Also relativ ruhig. Wie ist die Lage auf dem Devisenmarkt und beim Handel mit Staatsanleihen?
Sehr unterschiedlich sieht es da aus. Der Euro gibt etwas nach auf einen US-Dollar 10,43. Am deutschen Rentenmarkt war sehr große Nachfrage. Die deutschen Staatspapiere gewannen bis zu einem Euro 65 und dadurch ist die Durchschnittsrendite weitergefallen auf minus 0,51%, minus 0,51%.
Und wie entwickelt sich der Goldpreis?
Ja, der Goldpreis steigt etwas, aber nicht überbordend, ist gegenüber dem Wochenanfang eigentlich wenig bewegt, liegt jetzt bei 1.502 Dollar und damit ist er ein bisschen höher als gestern, aber ungefähr so, wie er am Wochenanfang stand.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien, Herr Bartz, und widmen wir uns den Einzelbewegungen. Da fällt unter anderem das doch deutliche Plus beim Energiekonzern RWE auf. Was ist der Grund?
Ja, RWE ist Nummer 1 im DAX, gilt als Gewinner des Klimapaketes und der Klimadebatte, weil eben nach dem Tausch der Aktivitäten mit E.ON RWE so als Ökostromkonzern jetzt gelten kann. Außerdem gibt es einen sehr positiven Analystenkommentar. Und noch andere Energiewerte sind im Plus zu SMA Solar, zum Beispiel aus dem S-DAX plus 6% und Nordex, Windkraftlieferant oder Erbauer von Windkraftanlagen, gilt auch als Profiteur, steigt deutlich. Von der Bundesregierung in Berlin, ja, da ging es die ganze Nacht um ein Klimapaket. Und was wir bisher wissen, bevor die Koalitionäre vor die Presse treten werden, ist wenig, aber das will ich mal kurz referieren. Ölheizungen ab 2025 sollen sie verboten sein. Bis dahin sollen Leute, die das austauschen, gefördert werden. Die Pendlerpauschale soll steigen ab 2021. Das soll eine der Entlastungsmaßnahmen sein. Es soll keine Neuverschuldung geben für dieses Klimapaket. Und beim CO2-Preis, da widmet man sich dem Verkehr und dem Wohnen. Das soll über Zertifikate organisiert werden. 2021 soll der Einstieg sein. Dann soll Diesel und Benzin peu à peu teurer werden. Das sind wenige Informationen bisher. Jörg Krämer, Chef Volkswirt der Commerzbank, dennoch wollen wir darüber reden, was Sie da gehört haben, was Sie hören. Überzeugt Sie das?
Also es ist ein sehr gemischtes Bild, aber positiv ist zunächst einmal, dass der Verbrauch von CO2 einen Preis erhalten soll. Und wenn das einen Preis erhält, dann wird damit auch wirtschaftlich und vernünftig und sparsam umgegangen. Das ist positiv. So.
Warum ist das positiv? Hilft das dem Klima oder hilft das der Zurechenbarkeit der CO2-Ausstoßverursacher?
Naja, wenn Umweltverschmutzung keinen Preis hat, dann wird die Umwelt halt ja verschmutzt, nicht wahr? Und von da ist es wichtig, dass ein Preis da ist, denn dann haben alle Beteiligten einen Anreiz, in Technologien zu investieren, um den CO2-Ausstoß zu senken. Das ist sehr, sehr wichtig. Am besten wäre es, wenn das vor allen Dingen laufen würde über sogenannte Verschmutzungszertifikate, die der Staat versteigert und dass sich dann durch Angebot und Nachfrage ein Preis bildet. Der Vorteil des Zertifikatehandels ist aus Umweltgesichtspunkten, dass der Staat einen Abbaupfad der Zertifikate vorgeben kann und damit kann er automatisch die CO2-Abbauziele erreichen. Und anders als bei einer Ökosteuer müssen Politiker nicht in jedem Jahr zusammensitzen, um über den Preis zu entscheiden. Denn typischerweise werden sie dann nicht den Mut haben, den Preis so weit anzuheben, wie es notwendig ist, dass die CO2-Nutzung auch wirklich runterfährt, deutlich, und wie die CO2-Klimaziele auch erreichen.
Danach sieht es aber nicht aus, nach dem, was wir wissen.
Ja, es sieht nach so einer Übergangsphase aus. Man liest hier, dass Einstiegspreise von 10 Euro pro Tonne CO2, das würde deutlich unter dem gegenwärtigen Marktpreis liegen. Das ist ein Problem. Aber mittelfristig, so ist jetzt der Stand, möchte man ja in einen Zertifikatehandel einsteigen. Und das ist die wirtschaftlichste Art, die CO2-Reduktion hinzubekommen. Und da geht es eben nicht nur um Wirtschaft, sondern natürlich auch immer um soziale Dinge. Wenn der Umweltschutz sehr ineffizient organisiert wird, wird man die Bevölkerung nicht dazu bekommen, das zu akzeptieren.
Was ist Ihre zentrale Interpretation? Sieht das danach aus, als ob das Klima am Ende profitiert, der kleine Mann, der Verbraucher am Ende nicht zu sehr belastet wird und die Industrie einen fairen Preis zahlt?
Also ich denke, wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber wie wirtschaftlich effizient das Ganze ist, hängt natürlich auch davon ab, ob die Regierung diese Kleinteiligkeit der bisherigen Umweltpolitik, Klimapolitik überwinden kann. Leider liest man jetzt wieder von Förderung hier, Förderung da, aber wie wollen Politiker, wie will ein Beamter wissen, wie man eine Tonne CO2 am günstigsten einsparen kann? Ja? Er kann nicht wissen, ob das geht durch eine um 10 cm dicke Dämmung oder durch einen neuen Stadtbus. Das muss er den einzelnen Akteuren unterlassen. Nur dann wird es ausreichend günstig und sozial akzeptiert.
Viel Kritik vom Chefvolkswirt der Commerzbank. Vielen Dank, Jörg Krämer.
Ja, soweit eine Einordnung und Einschätzung zu den Folgen von Klimaschutzmaßnahmen für deutsche Konzerne und Branchen. Dann, Herr Bartz, schauen wir noch kurz auf weitere Einzelbewegungen, sofern wir sie an diesem Tag einordnen können. Ja. Mit zu den Tagesverlierern unter den DAX-Werten gehört der Chiphersteller Infineon. Gibt es einen erkennbaren Grund?
Ja, rund 1,5% im Minus. Nein, den Grund gibt es nicht. Das heißt, eine bedeutende Schwelle sei unterschritten worden. Und da sind Leute, die auf solche Schwellen achten beim Verkaufen, ganz vorn dabei.
Und eine Frage habe ich noch. Wie sieht es eigentlich aus, Herr Bartz? Heute ist ja der Industriekonzern ThyssenKrupp letztmalig im DAX vertreten. Wird das eigentlich in irgendeiner Weise gewürdigt?
Nein, ich glaube, jeder hier denkt daran. Ab Montag wird dann MTU Aero Engines ThyssenKrupp ersetzen. Aber es ist ein unspektakulärer Abgang. Vorhin war ThyssenKrupp noch im Plus und jetzt sind sie ins Minus gefallen. MTU ist auch im Minus. Eine lange Tradition geht zu Ende. Aber eben, wenn man auf das Jahr 2019 guckt, MTU plus 50% der Kurs, ThyssenKrupp minus 14%. Das ist der Grund und das ist die Botschaft dieser Bewegung.
Ulrich Bartz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Am Sonntag geht die internationale Automobilausstellung zu Ende und heute bereits hat der Verband der Autoindustrie seine Bilanz gezogen. Denn über das Wochenende wird sich nur noch die Zahl der Besucher ändern. Grundsätzlich, sprich inhaltlich, kann aber jetzt schon ein Schlussstrich gezogen werden und wurde auch gezogen. Für uns dabei war Mischa Erhard, den ich jetzt in unserem Studio in Frankfurt begrüße. Herr Erhard, wie fiel denn die Bilanz nun aus?
Also aus Sicht des Verbandes der deutschen Automobilindustrie erfreulich, so sagt der Verband. Der sieht die ganze Veranstaltung, muss man sagen, als kompletten Erfolg. Man sei breit aufgestellt, es seien ja auch Tech-Unternehmen gekommen, wie zum Beispiel Microsoft oder Google. Aber der Verband kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die IAA deutlich geschrumpft ist, rund ein Fünftel weniger Aussteller gegenüber 2017. Aber VDA-Präsident Bernhard Mattes kann das auch positiv darstellen, das hören wir jetzt.
Im digitalen Zeitalter geht es nicht mehr allein um die vermietete Quadratmeterfläche, sondern es geht um Relevanz. Relevanz der Nachricht, Relevanz der Information, Relevanz der Interaktion.
Also statt Quantität sagt man, hat man ja die Qualität gewonnen. Und Ähnliches gilt auch für die Besucher. Auch deren Zahl ist zurückgegangen. Und dazu sagte Mattes:
Es sind weniger, das ist richtig. Aber die, die da waren, waren hochinteressiert.
Dazu muss man aber trotzdem wissen, um die Zahlen auch zu nennen. Bei der IAA, bei der letzten in 2017, waren es 810.000 Besucher und jetzt schätzt man gut eine 500.000. Das ist ein Rückgang von rund einem Drittel. Also als Kompletterfolg würde ich das nicht verbuchen.
Der Matthes wird uns in Erinnerung bleiben. So weh hat er uns in den Ohren getan. In Erinnerung bleiben werden bei der IAA 2019 auch die Proteste, die ja doch umfangreichen Proteste. Wurde dazu auch Stellung bezogen?
Ja, also man sei froh, dass die Proteste friedlich geblieben sind. Man hat sich auch bei den Einsatzkräften bedankt. Der VDA hatte ja im Vorfeld auch Dialogbereitschaft mit den Kritikern angekündigt. Und auch hier sagt man, sei die Bilanz positiv ausgefallen. Ich habe jetzt ein bisschen runtergepegelt. Die Nachricht, Herr Hetzke, ist angekommen. Gut, ja. Es war eben zu laut.
Wir haben uns frühzeitig auf diese Lage eingestellt, wie ich sagte, und den NGO ein Dialogangebot gemacht, das von fast allen Verbänden und Gruppierungen angenommen wurde. Wir sehen uns heute bestätigt, dass dieser Ansatz richtig ist. Es ist immer besser, miteinander als übereinander zu sprechen. Und wir wollen und werden dieses Format fortsetzen.
Man kann das auch ein bisschen anders sehen. Der Oberbürgermeister von Frankfurt, der ja kritisch eingestellt war, der war nicht bei der Eröffnung dabei. Und daraufhin haben auch andere ihre Teilnahme an den Dialogen abgesagt. Also auch da glaube ich nicht an einen kompletten Erfolg.
Schon vor Eröffnung der Messe wurde ja auch die Veranstaltung selbst in Frage gestellt, zumindest in der Form, wie sie jetzt stattfindet. Wird sich was ändern an der Autoschau?
Also das ist ungewiss. Also ändern wird sich auf jeden Fall etwas, das ist klar. Wie sie in Zukunft aussehen wird, das ist noch nicht klar. Man weiß auch nicht, ob sie weiterhin in Frankfurt stattfinden will. Ich glaube, da werden jetzt erstmal Konzepte erarbeitet. Das sagte der VDA auch auf dieser Veranstaltung, weil man eben die Zukunft der IAA offenbar so nicht mehr haben kann. Man hat sehr, sehr viele Vertreter auch der Autoindustrie, die gar nicht mehr erschienen sind. Und da muss man auf jeden Fall an dem Konzept schrauben.
Und die heutige Bilanz hat noch Bernhard Matthes gezogen. Wir haben ihn ja gerade noch gehört. Der hatte ja seinen vorzeitigen Rücktritt bekannt gegeben. Gab es dazu noch weiterführende Informationen?
Nein, dazu hat er sich nicht mehr geäußert. Klar ist, er wird Ende des Jahres zurücktreten. Persönliche Gründe wurden angegeben. Aber offenbar ist eben auch die Autobranche zerstritten. Also wenn wir eine Bilanz ziehen wollen, dann ist das Fazit, es knirscht gewaltig im Gebälk der Autobranche, der IAA, aber auch beim VDA.
Mischa Erhardt über die Bilanz der Autoindustrie zur IAA. Weltweit gehen Menschen an diesem Freitag für einen besseren Klimaschutz auf die Straße. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
Die Demos begannen in Australien. Es gab und gibt sie in zahlreichen anderen Ländern der Erde. Etwa 80.000 Teilnehmer sollen es laut Veranstalter bei der Demo rund um das Brandenburger Tor in Berlin sein. 45.000 Menschen sind es beim Klimastreik in Hamburg. Aber auch abseits der Metropolen gibt es Klimademos in Konstanz etwa.
Also wir haben konkrete Forderungen an die Stadt und zwar ist der Plan, dass wir bis 2030 klimaneutral sind. Also die Stadt Konstanz bis 2030 klimaneutral.
Ich finde, es gibt noch zum Beispiel so viele Ideen, die umgesetzt werden könnten, die man aber bis jetzt noch gar nicht ausprobiert hat. Brunnen aufzustellen, wo man sich selber was abfüllen könnte oder so Unverpacktläden einführen. Da gibt es ja schon ein paar, aber halt noch nicht so viele.
Eindrücke von der Klimademo im baden-württembergischen Konstanz. Der Prozess gegen den früheren VW-Konzernchef Martin Winterkorn wegen mutmaßlichen Betrugs im Dieselskandal könnte sich verzögern. Zunächst wolle das Landgericht Braunschweig einige weitere Fragen klären lassen, hieß es aus Kreisen der Verfahrensbeteiligten, auf die sich die Nachrichtenagentur dpa beruft. Bisher war damit gerechnet worden, dass der Prozess gegen Winterkorn und vier weitere Führungskräfte im ersten Quartal des kommenden Jahres anlaufen werde. Im Brexit-Streit könnte es Bewegungen zwischen London und Brüssel geben. Beide Seiten verhandelten auf politischer Ebene. EU-Unterhändler Michel Barnier empfing Brexit-Minister Stephen Barclay in Brüssel. Zuvor äußerte sich EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im britischen Sender Sky News zuversichtlich. Wir können einen Deal schließen, meinte er, und er werde alles tun, um einen harten Brexit zu vermeiden.
I'm doing everything to have a deal, because I don't like the idea of no deal, because this would have catastrophic consequences.
Ein harter Brexit hätte katastrophale Folgen, meinte Juncker. Die britische Regierung hatte gestern erstmals Dokumente zu ihren Änderungswünschen am bereits fertigen Austrittsvertrag nach Brüssel geschickt. Die Reallöhne der Arbeitnehmer in Deutschland sind gestiegen zwischen April und Juni nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 1,3% übers Vorjahresniveau. Am Jahresanfang war das Plus mit 1,2% noch etwas kleiner ausgefallen. Die Statistiker errechnen auch immer noch die Nominallöhne, also Bruttomonatsverdienste samt Sonderzahlungen. Und die stiegen im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 3%. Die Inflation lag in diesem Zeitraum nur bei 1,6%.
Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Und wir machen weiter mit dem Firmenporträt. Seit dem vergangenen Jahr sterben in Deutschland großflächig Bäume. Stürme und Brände, aber vor allem Dürre und Schädlinge setzen den Wäldern enorm zu. Heute und an den folgenden drei Freitagen geht es an dieser Stelle um die Folgen für Firmen und Menschen, die vom Wald leben. Heute Waldbesitzer Hubertus Prinz zu Sayn-Wittgenstein, der die Hälfte des Fichtenbestandes rund um Schloss Strauweiler bedroht sieht. Mirko Smiljanic hat sich das angeschaut.
Ockergelb liegt Schloss Strauweiler, umgeben von Wäldern und Weiden, auf halber Strecke zwischen Odenthal und Altenberg in der Nähe von Köln. Ein ebenso schöner wie alter Adelssitz, dessen Wurzeln bis tief ins Mittelalter zurückreichen. Hausherr ist Hubertus Prinz zu Sayn-Wittgenstein, der das Schloss allerdings weniger als Zentrum blaublütiger Aktivitäten sieht. Für ihn ist Strauweiler ein Firmensitz.
Den Betrieb Strauweiler habe ich von meinem Großvater Paul Graf Wolf Metternich geerbt. In dessen Familie ist es seit dem 17. Jahrhundert, aber die Vorfahren sitzen hier seit dem Mittelalter. Also man kann sagen, bald 800 Jahre.
Ein Familienbetrieb mit einem zentralen Thema, Holz. 1500 Hektar Wald besitzt Prinz zu Sayn-Wittgenstein. Hinzu kommen 250 Hektar verpachtete Landwirtschaft. Beim Baumbestand dominieren Fichten mit einem Anteil von 60%. Der Rest verteilt sich auf unterschiedliche Laubhölzer wie Buche, Eiche und so weiter.
Wir haben jetzt einen Jahreseinschlag nach Kyrill, der uns vor 10 Jahren schon schwerstens getroffen hat, von 9000 Festmetern über alle Holzarten. Und entsprechend verkaufen wir das jedes Jahr.
In den letzten Jahren zu halbwegs passablen Preisen, was sich zumindest bei einer Holzart aber dramatisch geändert hat.
Beim Laubholz wissen wir noch nicht, also bei der Eiche sicher stabil. Bei der Buche wird es wahrscheinlich möglicherweise auch ein bisschen runtergehen. Aber bei der Fichte ist es jetzt so, dass wir weniger als die Hälfte von dem kriegen, was wir noch im letzten oder vor 2 Jahren bekommen haben.
Klagen eines Waldbesitzers, dessen vor allem tiefer liegender Fichtenwald Opfer des Borkenkäfers geworden ist. Höher liegende Wälder trotzen dem Schädling etwas besser. 15.000 Festmeter Schad bzw. Kalamitätsholz hat Prinz zu Sayn-Wittgenstein beim Finanzamt angemeldet, was etwa 3 Jahreseinschlägen bei Fichten entspricht. Nachmeldungen, da ist er sich sicher, wird es geben. Wahrscheinlich klettert der Verlust Richtung 25.000 bis 30.000 Festmeter. Was nicht verwundert, rund 50% der Nadelholzflächen sind in den strauweilerschen Revieren mittlerweile betroffen. Beeinflussen lassen sich diese Entwicklungen nicht mehr, so Dieter Arz, verantwortlicher Förster bei Prinz zu Sayn-Wittgenstein.
Man hat latent immer Borkenkäfer und in normalen Jahren ist es so, dass man den Borkenkäfer beherrschen kann. Das heißt, wenn man weiß, wo er immer auftritt und man ist früh genug da, man schlägt die Bäume ein und man schafft das Holz aus dem Wald oder man entrindet es, dann hat er nicht die Möglichkeit, sich in dem Umfang zu entwickeln und man ist ihm dann immer einen Schritt voraus. Aber jetzt ist er uns mindestens 2 Schritte voraus.
Also breiten sich zunehmend große braune Inseln inmitten noch grüner Wälder aus, ein trauriger Anblick. Alle betroffenen Bäume zu fällen, verbietet sich aus 2 Gründen. Geerntete Bäume müssen binnen weniger Tage bis Wochen vermarktet werden, weil sonst Pilze und andere Insekten das Holz komplett vernichten würden. Vermarkten lassen sich aber immer nur kleinere Chargen.
Das zweite Problem ist, die Kapazitäten an Unternehmern und an Fuhrleuten herzukriegen, weil es brennt im Moment überall. Und man kann sich eigentlich auch auf keine Zusagen mehr verlassen. Das heißt, wenn ich mit dem Unternehmer was abstimme, dass er in 2 oder 3 Wochen kommt, dann werden das meistens 4 oder 5 Wochen. Das macht das natürlich alles sehr, sehr schwer.
Noch kann Prinz zu Sayn-Wittgenstein die finanziellen Verluste schultern. Wie lange das noch möglich ist, weiß aber auch er nicht. Hilfreich wäre schon, wenn die Behörden an anderer Stelle Entgegenkommen zeigten. Waldbesitzer sind zum Beispiel für die Sicherheit der Straßenränder verantwortlich.
Das kostet uns enorm viel zusätzliches Geld, allein durch Straßensperrungen, für die wir dann nichts bekommen. Und da erwarte ich eigentlich von der Politik, dass sie uns da hilft, dass die öffentliche Hand, für die wir ja die Sicherheit an den Straßen gewährleisten müssen, dass die uns auch unterstützt und zumindest diese Art Kosten selber trägt. Denn die Katastrophe betrifft nicht nur den Waldbesitzer, sondern letztlich auch die Allgemeinheit und den Autofahrer.
Wie geht es weiter mit dem Wirtschaftswald in Deutschland? Achselzucken bei Prinz zu Sayn-Wittgenstein und Dieter Arz. Ein neuer Wald soll her, einer, der dem Klimawandel trotzen kann. Das klingt gut, ist für Waldbauern heute aber keine Hilfe. Wälder grundlegend neu zu strukturieren, ist eine Aufgabe von 2, 3 Generationen. Hinzu kommt noch etwas anderes. Niemand weiß verlässlich, wie sich das Klima mittelfristig ändert und welche Konsequenzen auf Deutschlands Wälder zukommen. Durchaus denkbar wäre, wenn die Regenperioden wieder zunehmen. Dann hätten Fichten durchaus eine Zukunft. In Bausch und Bogen verdammen möchte Förster Dieter Arz die Fichte ohnehin nicht. Bei seinen Gängen durch die Reviere beobachtet er immer wieder ein erstaunliches Phänomen. Inmitten brauner Flächen gedeihen Fichten, denen der Borkenkäfer nichts anhaben kann.
Ich bin der Meinung, dass es also innerhalb einer Art wahrscheinlich eine so große Streuung gibt, auch genetisch, dass diese Bäume vielleicht einen anderen Duft haben oder in irgendeiner Form resistenter sind. Und ich würde es für wichtig halten, dass man also in diese Richtung mal untersucht und forscht, um vielleicht auch Fichtenarten irgendwann in Zukunft zu haben, die da etwas resistenter sind.
Unser Firmenporträt von Mirko Smiljanic. Und um gleich 13.56 Uhr kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier ist der Widerstand im österreichischen Parlament gegen das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Mercosur.
Die Volksstimme aus Magdeburg schließt sich der Kritik aus Wien an. Denn inzwischen sei klar geworden, dass sich die EU damit wohl, Zitat, ein faules Ei ins Nest gelegt hat. So bietet der Vertrag Brasilien die willkommene Gelegenheit, den EU-Markt mit Sojabohnen zu überschwemmen. Um deren Anbau auszudehnen, wird dem Regenwald mit dem Segen des ignoranten Präsidenten Bolsonaro weiter zu Leibe gerückt. Die Südamerikaner schicken sich zudem an, die EU mit Rindfleisch zu fluten. Hiesige Bauern hätten das Nachsehen. Der Zwang zur Einstimmigkeit, der Europa oft bremst, kann sich hier als goldrichtig erweisen. Die neue Osnabrücker Zeitung erklärt, tatsächlich kommt die lauteste Kritik an dem Deal aus Ländern, deren Bauern die Konkurrenzprodukte aus Südamerika fürchten. Neben Österreich sind das Frankreich und Irland. Und auch hierzulande sehen die Bauern den Mercosur-Deal skeptisch. Es mag nötig sein, die bereits vereinbarten Standards, Quoten und Übergangsfristen nachzuschärfen. Den EU-Staaten sollte aber nicht an einem Scheitern des Abkommens gelegen sein. Die jüngste Leitzinssenkung der US-Notenbank hat nach Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an den Finanzmärkten kaum Reaktionen ausgelöst. Auch dort spricht sich herum, was viele Ökonomen schon lange sagen. Bei Zinssätzen um 0% verliert die Geldpolitik einen Teil ihrer Wirksamkeit. Und bei Zinssätzen im negativen Bereich stellt sich die Frage, ob die Nebenwirkungen von Leitzinssenkungen die wirtschaftlichen Vorteile nicht zu übertreffen drohen. Zurückhaltung in der Geldpolitik ist keine schlechte Strategie. Denn Geldpolitik ist nicht dazu da, auf jedes Zittern der Inflationsrate und auf jede von Staatspräsidenten und Regierungen erzeugte wirtschaftliche Verunsicherung zu reagieren. Immerhin, so die Börsenzeitung, habe die Fed, anders als zuvor die EZB, erst einmal kühlen Kopf bewahrt und ihren Leitzins nur erneut um 25 Basispunkte gesenkt. Und sie bleibt, mit Blick auf weitere Zinssenkungen, vorsichtig. Und auch die Bank of Japan ist nicht gleich in Aktionismus à la EZB ausgebrochen. Der Druck aber wächst, auch wenn eigentlich selbst dem Letzten längst klar sein sollte, dass die Zentralbanken ihre Grenzen erreicht haben und endlich andere Politikbereiche gefordert sind.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über den Weltkindertag am Beispiel der Kinderarmut im Bundesland Sachsen-Anhalt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.